Entschlossen. Aber für wen oder für was? Entschlossen. Ich lese uns den Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 30. Da führte er die beiden hinaus und fragte sie: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Hause leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas, er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, die zum Glauben an Gott gefunden haben. Die meisten werden die Geschichte kennen von dem Kerkermeister in Philippi. Was muss das für eine aufregende Nacht gewesen sein, die er da oder die alle da in dieser Nacht erlebt haben, ja. Zwei außergewöhnliche Gefangene, die ganze Atmosphäre in so einem Gefängnis verändert haben. Außergewöhnliche Gefangene. Wie kam es dazu? Paulus und Silas, sie kamen auf einen Impuls des Heiligen Geistes, haben sie den Abstecher gemacht nach Europa, Mazedonien und dort in die Stadt Philippi. Unter anderem trieben sie dann von einer Frau einen Wahrsagegeist aus und das gefiel nicht allen. Das erregte Anstoß, gerade die ihr Geld damit verdient hatten. Und so fingen sie sich eine Tracht Prügel ein, würde man sagen. Ja. Fingen sich eine Tracht Prügel ein und dann landen sie im Gefängnis, wurden ins Gefängnis geworfen mit hoher Sicherheitsstufe. Ja, in den Hochsicherheitstrakt, hier steht geschrieben, im Inneren des Gefängnisses. Und zusätzlich waren noch die Füße in einem Holzblock gefangen gewesen, festgemacht. Und das alles war für die beiden sicher nicht angenehm, wie wir uns das vorstellen können. Nicht angenehm, aber anstatt zu jammern und Trübsal zu blasen über die ungerechte Behandlung, da betet Paulus und Silas und sie machen gemeinsam im Gefängnis Lobpreis, wie wir heute Morgen hier. Das im Gefängnis unter diesen Umständen. Lobpreis und das nicht leise, so vor sich hin, sondern so, dass es auch die anderen Gefangenen, auch der Gefängniswärter, mitbekam. Plötzlich bebte die Erde. Das ganze Gefängnis wurde erschüttert. Die Türen sprangen auf, die Fesseln sprangen auf. Alles löste sich. Und jetzt hätte eigentlich Paulus zu Silas sagen können: Silas, Zeit zu gehen. Ja? Komm, lass uns hier aus dem Staub machen, gute Gelegenheit, wäre das jetzt. Und das Ganze eigentlich, so wie sich das darstellt, noch mit Unterstützung unseres Gottes. Ja? Aber nein. Als der Kerkermeister mitbekam, dass alles dass es gebebt hat und die Fesseln aufgesprungen, die Türen auf waren, da bekam er Angst vor den Konsequenzen, die auf ihn warteten. Und so wollte er sich das Leben nehmen, weil er dachte, dass die ganzen Gefangenen stiften gegangen sind. Da zu diesem Zeitpunkt schreitet dann Paulus ein und sagt: Heute muss hier keiner sterben, keine Panik, wir sind alle noch da. Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass das so ein Gefängniswärter erlebt hat. Das verblüffte den Kerkermeister anscheinend noch mehr, als dass die Erde gebebt hat, würde ich mal vermuten. Er spürte, hier muss etwas Größeres im Gange sein, als nur so ein gewöhnlicher Ausbruchsversuch, ein Fluchtversuch. Ja. Und so warf er sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Interessanterweise führt er die beiden Gefangenen dann doch noch hinaus, ja, haben wir gelesen. Führt sie doch noch hinaus, obwohl er ja befürchten musste, und in dieser Zeit der römischen Kultur war das so gewesen, hätte er als Gefängniswärter mit seinem Leben für die Gefangenen gebürgt. Trotzdem führt er sie hinaus, weil er hat anscheinend da schon erkannt, es gibt etwas weitaus Wichtigeres als mein irdisches Leben hier zu schonen oder zu retten. Etwas weitaus Bedeutsameres. Ja. Und so stellt er diese wichtige Frage, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun? Hat dir schon mal jemand diese Frage gestellt? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er hatte sich entschlossen, dieser Gefängnis, dieser Kerkermeister, hat sich entschlossen, gerettet zu werden. Das war sein erster Entschluss. Was muss ich dafür tun, dass ich gerettet werde? Wir wissen nicht genau, was er sich darunter vorgestellt hat, unter Rettung. Was bedeutet Rettung? Was bedeutet für dich Rettung? Rettung bedeutet eigentlich in unserem Umgangssprache, du bist in einem Zustand, aus dem du dich selber nicht mehr befreien kannst. Dann brauchst du Rettung. Ja. Wo du dich selber mehr herauskommst, vielleicht hast du das auch schon mal zu jemand gesagt oder schon mal von jemand zu hören bekommt, du bist meine Rettung. Ja. So richtig erleichternd. Ich denke, in den wenigsten Fällen ging es da um Leben, um Leib und Leben. Aber wieso kommen wir eigentlich darauf, dass es gut wäre, Menschen zu retten? Wie kommen wir darauf, dass wir manchmal alle Hebel in Bewegung setzen, um Menschen zu retten? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, wie wir auf solche Gedanken kommen? Menschen zu retten. Mir ist kein besseres Beispiel eingefallen. Gehen wir mal eine andere Jahreszeit, Winter. Da unten, der Fischteich ist zugefroren. Jemand geht auf den Teich, bricht ein, weil das Eis halt zu dünn war. Und ich komme da gerade so vorbei. Ich könnte mir ja denken, na selbst Schuld, hätte ja nicht draufgehen brauchen. Was löst in mir diesen Reflex aus, ich müsste diesen Menschen helfen? Wie komme ich auf diesen Gedanken? Wie kommen wir darauf, dass wir Menschen retten, manchmal sogar unter Einsatz unseres eigenen Lebens? Ja. Wisst ihr, wo dieses Empfinden oder diese Prägung, dieses Wissen herkommt, dass es gut wäre, Menschen zu retten? Aus der Bibel. Ist uns vielen gar nicht mehr bewusst. Ja. Aus der Bibel. Auch wenn das in unserer heutigen Zeit kaum noch bewusst oder so realisiert wird. Viele unserer Werte, unserer Wertvorstellungen kommen ursprünglich aus dem Wort Gottes heraus. Durch die Bibel haben wir erkannt, dass der Mensch einen unvorstellbaren hohen Wert hat, ein Menschenleben wertvoll ist. Für Gott ist jedes Menschenleben wichtig und wertvoll. Aber damals, in ihrer Prägung, in dieser Zeit, wo wir uns hier in diesem Text befinden, in dieser römischen, antiken Prägung oder Wertvorstellung, Wertschätzung auch eines Menschen gegenüber, da war dieser Rettungsgedanke eigentlich fremd gewesen. Da war dieser Rettungsgedanke gar nicht verankert, gar nicht selbstverständlich wie für uns heute. Das sieht man auch bei der Geschichte, die Jesus einmal erzählt über den Samariter, ja, der unter die Räuber gerät. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass da jeder stehen bleibt, sich Zeit nimmt und hilft und rettet. An anderen Menschen zu retten, vielleicht doch unter Einsatz seines eigenen Lebens, da wäre damals kaum jemand auf den Gedanken gekommen. Aber Jesus Christus, er hat es uns vorgemacht. Und allein durch Gottes Wort kommen wir heute in unserer Kultur darauf, alle Hebel manchmal in Bewegung zu setzen, um auch nur eine Person aus einer misslichen Lage zu retten. Weil wir wissen, dass auch Gott das getan hat. Auch er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns zu retten. Und das hat abgefärbt auf unsere abendländische Kultur, wie man das so sagt. Ein Menschenleben ist unendlich wertvoll, unendlich viel, unendlich wichtig. Wir sind Gott unglaublich kostbar. Und Gott möchte, dass jeder gerettet wird. Und das ist jetzt hier die Frage dieses Gefängnisaufsehers. Wie geht das? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich frage mich gerade hier, der Gefängniswärter, wie kommt er auf diesen Gedanken, dass Rettung in seinem Fall notwendig wäre? Als Gefängniswärter hat er ja, denke ich, sicher nicht schlecht gelebt, gute Position gehabt, ja, Einkommen, sicheres Einkommen, Gefangene gab es immer. Wie kommt er, dass Rettung für ihn ein gutes Thema wäre? Wie kommt er auf dieses Thema, so spontan auch hier? Hat er irgendwas in den Liedtexten des Lobpreises von Paulus und Silas mitbekommen? Da etwas gespürt, gehört, etwas aufgeschnappt? Was wird ihn bewegt haben, diese Frage zu stellen? Wir müssen wissen, in dieser Zeit der Antike, war eine Zeit von großer Schicksalsangst. Man wusste nie genau, wie man dran ist. Es gab viel Aberglaube, es gab viel Dämonenfurcht auch gewesen. Man wusste nie genau, wie man bei all den Göttern, die es so in dieser Zeit gab, die wichtig waren, wie man dran ist mit ihnen, ob sie mir wohlgesonnen sind oder auch nicht. Wenn ja, welcher? Ja, all das waren so Fragen. Also war eine große Unsicherheit, die da herrschte. Von Heilsgewissheit, ja, was wir so sprechen, von Heilsgewissheit keine Spur. Und dem Kerkermeister stand wahrscheinlich auch vor Augen, wie wenig in dieser Zeit ein Menschenleben wert war. Hat es sich doch schon öfters mitbekommen, miterlebt, wie schnell jemand in Ungnade fallen konnte, wie man ihn auch im Gefängnis behandelte, gefoltert, getötet wurde. Sicherlich hat er sich auch selbst daran mit beteiligt. Was ist ein Menschenleben wert? Was gibt mir das Gefühl, wertvoll zu sein? Ja. Bin ich es wert, gerettet zu werden? Wird sich der Kerkermeister gefragt haben. Ich mit meinen Fehlern, mit meinem Versagen, mit meiner Vergangenheit, mit den Dingen, die mich immer wieder quälen und knechten auch, mit meinem Versagen, mit meiner Sünde. Bin ich noch zu retten? Bin ich noch zu retten? Und dann hört der Kerkermeister hier diese beiden Gefangenen fröhlich singen. In ihrer Lage. In einer Lage, in die er selber nicht drin sein möchte. Normalerweise höre er ganz andere Geräusche aus dem Gefängnis. Stöhnen, Schreie, Schimpfen, Fluchen. Aber nicht so Paulus und Silas. Merkwürdig. Und dann auf einmal, es bebt alles. Auf einmal bebt alles. Alles wackelt bis aufs Fundament, erschüttert. Die Zellentüren springen auf, Fesseln fallen ab. Und der Kerkermeister erwacht aus dem Schlaf, sieht die offenen Türen und geriet natürlich in Panik. Was sonst? Er geriet in Panik, er befürchtet, alle sind geflohen und jetzt bin ich mit meinem Leben dran. Es bleibt mir eigentlich nur übrig, dass ich dem zuvorkomme und mir das Leben nehme. Wie gesagt, er hätte mit seinem Leben für die Gefangenen gebürgt. Und da meldet sich Paulus gerade noch rechtzeitig, um das zu verhindern. Schau mal, wir sind alle noch da. Keiner von uns ist davon gelaufen. Der Kerkermeister hatte sich eigentlich entschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und ich weiß nicht, ob du so jemand kennst oder vielleicht auch selber schon mal diese Gedanken hattest, dein Leben ein Ende zu setzen. Er war entschlossen, dies zu beenden. Doch als sich die Lage anders herausstellte, als er zunächst annahm, änderte sich auch seine Sicht auf sein Leben, auf seinen Wert. Diese zwei außergewöhnlichen Gefangenen gaben ihm irgendwie Hoffnung. Hoffnung, dass auch sich sein Leben verändern könnte. Sein Leben neu werden könnte. Es wird uns ja hier in der Bibel alles sehr, sehr knapp und sparsam berichtet. Ich würde gern mehr wissen, ja, so zwischendurch, zwischen den Zeilen, was da alles noch abgelaufen ist. Aber irgendwie hat der Gefängniswärter in dieser Begegnung gespürt, es muss mehr geben. Es muss mehr geben als das, was ich bisher so zusammengelebt habe. Als das, was ich bisher so gedacht und an Hoffnung auch gehabt habe. Es muss mehr geben. Vielleicht gibt es ja Rettung auch für mein Leben. Für mein verkorkstes Leben. Für mein Leben mit Blut an den Händen. Vielleicht gibt es auch dafür Rettung. Vielleicht sieht er ein Vorbild in diesen beiden Männern, ein anderes, ein neues Leben. Sie, die beiden, scheinen etwas davon zu wissen. Ja, ob das auch für mich möglich wäre. Was muss ich dafür tun? Ich habe dieses sinnlose Leben satt. Mein Leben geht in die falsche Richtung. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der Kerkermeister ist also jetzt entschlossen, gerettet zu werden. Hat sich entschlossen, ich will gerettet werden, will nicht mehr so weiterleben. Und wie geht das? Was muss ich tun? Und wisst ihr, über so eine Frage freut sich eigentlich jeder, der bereit ist, diese frohe Botschaft auch weiterzusagen. Stimmt das, Susanne? Stimmt. Über so eine Frage, würden doch mehr Menschen so fragen, oder? Und auch hier, die beiden waren mit ihrer Antwort sehr schnell parat. Vers 31, glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Hause leben, gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Glaube an einen Herrn Jesus? Wird sich der Gefängniswärter gefragt haben, glaube an einen Herrn Jesus? Dieser Herr Jesus, von dem ihr allen Menschen erzählt? Dieser Herr Jesus, der hier alle verwirrt? Dieser Jesus, wegen dem ihr jetzt im Gefängnis sitzt? Ja klar, mache ich, oder? Aber er hat gespürt, dass es auch der Jesus ist, der das Gefängnis zum Beben gebracht hat. Der Dinge, Situationen auch ändern kann. Und geglaubt wird ja sowieso mit dem Herzen und nicht in erster Linie mit unserem verstandesmäßigen Denken und nachvollziehen wollen. Glaube ist mehr ein Glaube, der am Herzen wächst und heranreift. Glaube ist mehr als nur mal von etwas gehört zu haben und es für wahr zu halten. Glaube an Jesus Christus bedeutet, ich vertraue ihm mein ganzes Leben. Ich vertraue ihm und nichts anderem mein ganzes Leben an. Dass er gelebt hat, dass er gestorben ist, für mich gestorben ist, auferstanden ist und das alles für mich bezahlt hat, für meine Schuld. Das alles glaube ich. Ich glaube, dass das Wort der Bibel über ihn wahr ist. Ich glaube, dass er meine Sünden vergeben hat. Ich glaube, dass ich durch ihn auch das Böse in meinem Leben überwinden kann. All das glaube ich. Ich glaube, dass er mir einen Neuanfang ermöglicht und schon ermöglicht hat. Und ich glaube, dass Jesus Christus einmal wiederkommen wird und seine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten wird. Und dass ich Teil davon sein würde. Ja, wie herrlich wird das sein? All das glaube ich. Du auch? Und dieser Gefängniswärter hat sich dazu entschlossen. Und nicht nur er, sondern, wie wir hier lesen, alle, die in seinem Hause wohnten, wir kommen später da nochmal drauf. Sein Glaube zeigte Wirkung. Sein Glaube zeigte Wirkung. Ja. Zunächst hier im engsten Familienkreis plus Hausangestellte. Das gehörte damals alles zu dem Haus. Ja, die Familienmitglieder, die dort wohnen und die Hausangestellten. Aber ihr Lieben, wir denken da vielleicht, das war doch Gruppenzwang, Gruppendynamik. Nein, nein, sondern in dieser Zeit orientierte man sich sehr stark an dem Familienoberhaupt. Er war so eine Art Vorbild gewesen für das ganze Haus. Man vertraute darauf, dass seine Entscheidungen gut und richtig sind. Und da ist es ja nur folgerichtig, dass ich gleiche Entscheidungen treffe. Ja. Es war also keine Gruppendynamik, sondern von ganzem Herzen tat man es ihm, dem Familienoberhaupt, gleich. Dem Kerkermeister war jetzt egal, was der Mainstream sagt, die öffentliche Meinung, ob das jetzt politisch korrekt war, was er tat. All das war nicht mehr so wichtig. Ich glaube an den Herrn Jesus. Das war jetzt sein Fokus gewesen. Aus diesem Ahnen, aus diesem Vermuten wurde entschlossener Glaube. Entschlossener Glaube, raus aus der Unverbindlichkeit. Er wird aufgefordert, klar Stellung zu beziehen. Glaube an den Herrn Jesus. Ja, das war in dieser Zeit riskant gewesen. Wie das auch in so bestimmten Ländern heutzutage noch riskant ist, an Jesus zu glauben. Das war unpopulär, wie es auch bei uns in unserem Land immer unpopulärer wird, an Jesus Christus zu glauben. An den Jesus, von dem die Bibel zeugt. Das ist immer wichtig, ja. Aber dieser Gefängniswärter hat Gott erlebt, hat sein übernatürliches Eingreifen erlebt. Und auch in diesen beiden, in dieser Reaktion, in dem Handeln dieser beiden Männer, dieser beiden Gefangenen gespürt. Hier ist etwas im Gange, was über mich, über mein Verstehen auch hinausgeht. Unter dem Schutz dieses Gottes, der da dahinter steckt, unter diesem Schutz möchte ich auch gerne stehen. Wie kann ich gerettet werden? So gelassen wie diese beiden möchte ich auch sein im Gefängnis. Singen, Lobpreis, beten. Wie geht das? Ich glaube an Jesus Christus. Und damit hat sein Glaube auch Hand und Fuß. Und damit das Fundament nochmal richtig festgelegt wird, deshalb verkünden Paulus und Silas auch noch das ganze Evangelium, Vers 32. Sie verkünden ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Alles nochmal genau erklären, wie das geht, wie es läuft, was notwendig ist, um gerettet zu werden. Ein Glaubensgrundkurs, in Kurzform wahrscheinlich. Bewusst machen, um was geht es, was hat Christus für uns zur Rettung getan und wie kann das jetzt für mich persönlich gelten, wie kann ich Teil davon werden, wie wird es mir zuteil, die Rettung, die Christus am Kreuz erwirkt hat. Glaube entsteht durch das Hören der Botschaft, bis heute, immer noch. Und deshalb liegt es an uns, diese Botschaft zu verkündigen. Und dieser Entschluss des Kerkermeisters hatte auch noch weitere Auswirkungen. 33. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden. Rettung verändert dich. Hast du das gemerkt in deinem Leben? Rettung verändert dich. Sie verändert dich dahingehend, dass dir auf einmal auch andere Menschen und vor allem auch deine Glaubensgeschwister wichtig sind, nicht egal sind. Der Kerkermeister fängt an, sich um andere zu kümmern. Das wäre ihm vielleicht in seinen ganzen Dienstjahren nie in den Sinn gekommen, sich um Gefangene zu kümmern. Ihre Wunden zu reinigen, Wunden durch Fesseln, Wunden durch Schläge, durch Folter. Wie viel Blut wird er an den Fingern gehabt haben? Wie viele Wunden wird er selbst verursacht haben? Wie sehr wird er dadurch auch abgestumpft gewesen sein? Teilnahmslos gegenüber dem Leid und dem Ergehen anderer. Er war anders drauf. Er war anders drauf, als wir die heutigen Justizvollzugsbeamten vor Augen haben. Ja? Ohne Mitgefühl und Barmherzigkeit. Das spielte in dieser antiken Zeit im Römischen Reich keine große Rolle. Schon gar nicht im Strafvollzug. Aber jetzt, wo er diese rettende Botschaft von Jesus Christus mitbekommen hatte, änderte sich seine grundsätzliche Einstellung anderen gegenüber. Auf einmal ist ihm das Kümmern um die beiden Gefangenen ein Bedürfnis geworden, es wird selbstverständlich. Irgendwie ist ihm klar, ich soll mich jetzt mit meinen Gaben und meinen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, ich soll mich einsetzen, einbringen und Gutes tun. Ja. Menschen und das, was Gott tun will, ist mir einfach nicht mehr egal. Ich stehe dem nicht mehr gleichgültig gegenüber, sondern ich bringe mich ein, so gut ich kann. Und dazu hat sich der Kerkermeister jetzt entschlossen. Ich kümmere mich um die anderen, mir sind die anderen nicht mehr egal. Gleichgültigkeit sollte keinen Platz mehr in seinem Leben haben. Im Vers 34 lesen wir dann noch, dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. In sein eigenes Haus hat er diese beiden Gefangenen, auch das wäre ihnen wahrscheinlich vorher nie in den Sinn gekommen, sein eigenes Haus geöffnet, Tischgemeinschaft, ein Ausdruck von inniger Gemeinschaft damals, neue Beziehung ist entstanden. Vor ein paar Stunden hätte er sie wahrscheinlich noch verprügelt, die beiden. Schon gar nicht als Herren angesprochen. Ihr Herren, was muss ich tun? Doch, ihr Lieben, wer Jesus Christus begegnet, er bekommt eine andere Sicht. Eine andere Sicht, eine andere Einstellung und daraus folgt auch ein anderes Verhalten. Andere Menschen werden dir wichtig, auch solche, die dir Schwierigkeiten machen. Ja, gibt's solche? In meinem Leben schon. Wo wir uns hart tun, ja. Aber auch die werden dir wichtig, du bekommst ein Herz sogar für deine Feinde. Kannst du dir das vorstellen? Kannst auf ihn auf einmal mit Respekt und sogar mit Liebe begegnen. Du bekommst ein Gespür dafür, wie und wo kann ich helfen. Wisst ihr, Glaube, dein Glaube ist nur glaubwürdig, wenn ihm die Tat folgt. Glaube ohne Tat ist auch nicht glaubwürdig. Das sagen uns manchmal die anderen noch konkreter und klarer. Ohne die Tat ist unser Glaube nicht glaubwürdig. Ja, die Rettung ist ein Geschenk, das stimmt. Aber sie macht dich aktiv. Sie bringt dich in Bewegung und der Glaube verbindet dich mit anderen Menschen. Du wirst hineingestellt in eine neue Gemeinschaft, die Jesus Christus stiftet. Wenn du Ja sagst zu Jesus, dann sagst du auch Ja zu seiner Gemeinde in dieser Welt, die sich in einer Ortsgemeinde abbildet. Ja zu Jesus heißt Ja zur Gemeinde. Und am Ende dieses Abschnittes heißt es noch, Vers 34, er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Die Freude war groß. Es war ihm eine Freude. Er empfand das, was er jetzt so tat, nicht als Wiedergutmachung, ja, als gemeinnützige Arbeit, um seine Schandtaten der Vergangenheit wieder gut zu machen, sondern Freude war im Haus. All das, was er jetzt tat, tat er mit Freude. Gerne, von Herzen. Ebenfalls an denjenigen, die auch wie er zum Glauben gefunden haben. Wir sehen, diese Rettung, die er erlebt hat und sein ganzes Haus, die hat zur Veränderung geführt. Veränderung seines ganzen Lebens. Und in unserem Text, ich erkenne noch einen Entschluss, entschlossen. Noch einen Entschluss sehe ich hier in unserem Text. Einen weiteren folgerichtigen Entschluss, den der Kerkermeister und sein ganzes Haus getroffen haben. Vers 33b. Und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Sie alle fassten den Entschluss, sich taufen zu lassen. Interessant auch hier wieder, die Hoffnung für alle fügt hier umgehend ein. Umgehend. Ihnen war klar, das ist jetzt der nächste Schritt, wenn ich an den Herrn Jesus glaube. Das ist jetzt mein nächster Schritt. Kein langes Hinauszögern. Ich muss noch mal überlegen, mal schauen, was die Nachbarn dazu sagen. Ja, auch keine Bewährungszeit für den Kerkermeister. Ja, mal sehen, ob er sich wirklich geändert hat. Ob er jetzt alles richtig macht, was wir uns so vorstellen. Ne? So ist es ja oft. Ja, kein wochenlanger Vorbereitungskurs. Nein, du glaubst an Jesus Christus. Du hast das, was Jesus am Kreuz getan hat, für dich ganz persönlich angenommen. Dann lass dich taufen. Dann lass dich taufen. Ja. Bezeuge durch die Taufe persönlich, dass du dich zu Jesus Christus stellst. Auch öffentlich. Ja. Als Zeichen, als Bekenntnis, als Bestätigung. Lasse dich taufen, wenn Jesus Christus dein Herz gehört. Ja. Und dieser Entschluss zur Taufe macht seinen Standpunkt nochmal deutlich, ja. Er hat einen neuen Standpunkt bezogen und der wird in der Taufe nochmal ganz deutlich gemacht. Ich weiß nicht, für was hast du dich entschlossen? Hast du dich entschlossen, gerettet zu werden? Wo stehst du in deinem Leben? An welcher Stelle stehst du? Hast du dich entschlossen, gerettet zu werden? Die Rettung durch Jesus Christus ganz persönlich für dich anzunehmen? Oder stehst du kurz davor, auch heute? Heute, hier und jetzt wäre diese Möglichkeit, Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Gelegenheit. Es sind Menschen da hier, die mit dir reden und mit dir beten. Oder stehst du vielleicht vor diesem Entschluss, dich taufen zu lassen? Das, was du von ganzem Herzen glaubst, was deine Überzeugung ist, das auch in der Taufe nochmal fest und deutlich zu machen. Ich gehöre zu ihm, zu Jesus Christus. Wie auch immer, ich möchte uns heute ermutigen, Schritte zu gehen, entschlossen Schritte zu gehen im Glauben, entschlossen zu handeln. Wisst ihr, Entschlossenheit bringt Klarheit in unser Leben hinein. Entschlossenheit gibt Richtung und Ziel, gibt Motivation und auch Kraft und macht dich auch verlässlich für diejenigen, mit denen du unterwegs bist. Und wenn du vielleicht schon, und ich denke, das sind ja die meisten von uns, vor langer, langer Zeit dich schon entschlossen hast, dann ist vielleicht heute die Zeit daran, das wieder neu bewusst dir zu machen oder dich daran zu erinnern. Diesen Entschluss, den du getroffen hast, vielleicht auch nochmal zu erneuern, neu festzumachen, neu zu ergreifen, entschlossen. Weil damals zwei Leute, Paulus und Silas, ihrem Entschluss treu geblieben sind, bis ins Gefängnis, treu geblieben bis ins Gefängnis, weil sie ihren Entschluss im Leben und auch in der Nachfolge umgesetzt haben. Deshalb kam ein Gefängniswärter und sein ganzes Haus zum Glauben. Was könnte passieren, wenn wir alle hier diesen Entschluss, den wir einmal getroffen haben, vor langem oder vor kurzem erst, wenn wir diesen Entschluss folgen würden, umsetzen würden in unserem Leben? Das, was Gott auf unser Herz legt, was ihm wichtig ist. Was könnte passieren, wenn wir alle fest entschlossen diesem Jesus Christus folgen, so wie es sein Wort uns zeigt? Was könnte passieren? Damals in Philippi, heute hier im Frankenwald, die Größe und die Herrlichkeit Gottes würde spürbar und sichtbar werden. Und sind wir doch mal ehrlich, auch wir haben doch profitiert von Menschen, die vor uns waren, die sich entschlossen hatten, diese frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen, oder? Ist jemand hier, der irgendwie ohne ein menschliches Zutun zum Glauben gekommen ist? Nein, wir hatten Menschen, die uns die frohe Botschaft weitergegeben haben, die sich entschlossen haben, das will ich tun, diesen Weg will ich gehen. Und jetzt sind wir dran, dass wir uns entschließen, dieses weiterzugeben und so zu handeln. Und wenn du vielleicht zu denen gehörst, der du von dir denkst, ja, ich stehe fest im Glauben. Wann hast du dich das letzte Mal entschlossen, diese frohe Botschaft weiterzusagen? Vielleicht wäre dafür auch heute Morgen eine Gelegenheit, dass nochmal, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass andere Menschen diese frohe Botschaft erfahren, davon hören. Die Reaktion liegt nicht in unseren Händen, aber wir sind gerufen zu verkündigen. Amen.